Liebe Gäste, liebe Gemeinde, zur Predigt möchte ich einen Text vorlesen in Johannes Evangelium, Kapitel 8. So, habt ihr Kapitel 8 und ich lese hier ab Vers 30. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Das sagte er zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das Wort. Dieses Wort steht an der Freiburger Universität. Die Wahrheit macht frei. Und zwar im genauen Wortlaut, die Wahrheit wird euch frei machen, so wie es im Luthertext steht. Ich habe eine Schulterverletzung, das heißt, ich habe eine Prellung und ich weiß nicht, ob ich die Zeichnung jetzt so richtig machen kann, aber ich versuche es. Ich versuche es. Wenn nicht, dann muss ich es mit links machen. Nirgendwo wird so gelogen wie in der Religion. Dazu male ich jetzt folgendes Bild. Ich hoffe, die Kinder können es erkennen, die Erwachsenen auch. Ja, könnt ihr es erkennen? Ihr auch da drüben? Ja, nicht. Gut. Wenn das wir sind, das hier ist das Männchen und das die Religion, dann ist es wichtig, was die Religion uns sagt. Übrigens, wir sind ja auch eine Religion, wir sind Adventisten. Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten, eine religiöse Gemeinschaft, protestantische Freikirche. Man sollte zumindest überprüfen, was eine Religion sagt. Und jetzt kommt die Frage, sagt die Religion die Wahrheit oder lügt sie? Woher wissen wir, ob in der Religion gelogen oder die Wahrheit gesprochen wird? Das wissen wir erst dann, wenn wir die Wahrheit kennen. Denn nur so können wir zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Aber kennen wir die Wahrheit? Und wenn nicht, wo suchen wir sie? Wo finden wir sie? Und wenn wir schon auf der Suche nach Wahrheit sind, woran machen wir Wahrheit fest? An welchen Eigenschaften erkennen wir die Wahrheit? Übrigens, was ich euch bringe, das ist eine Fernsehsendung, die schon zum Teil ausgestrahlt wird und die ich noch einmal bringe. Und ihr bekommt eine Unterlage, ein Handout, das ich gleich austeilen werde, sodass ihr die Zeichnungen alle dann vor euch habt. Also, woran erkennen wir, dass Religionen lügen oder die Wahrheit sprechen? Wir müssen die Wahrheit kennen. Die erste Eigenschaft von Wahrheit ist, die Wahrheit muss über der Religion stehen. Denn die Religion muss sich nach der Wahrheit richten und nicht die Wahrheit nach der Religion. Dasselbe gilt aber auch für uns. Wir müssen uns auch nach der Wahrheit richten und uns nicht die Wahrheit so zurechtbiegen, wie wir das wollen. Die zweite Eigenschaft von Wahrheit ist, der Wahrheit ist, sie muss unbestechlich sein, unveränderlich und absolut. Aber gibt es die absolute Wahrheit? Fragezeichen. Wer soll denn das beantworten? Eines ist sicher, solange die Religion in Augenhöhe zu uns steht, und das zeichne ich jetzt hier mit dieser gestrichelten Linie ein, sie ist in Augenhöhe zu uns. Entschuldigt, ich muss mir jetzt eine Kappe aussetzen, weil ich habe eine empfindliche Haut. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Akzeptiert ihr mich mit Kappe auch? Sonst muss ich das auf meine Kappe nehmen hier. Gut. Also, in Augenhöhe, solange also die Religion in Augenhöhe zu uns steht und die absolute Wahrheit als Frage über uns stehen bleibt, solange haben wir die Würde, uns frei zu entscheiden. Wenn sich aber die Religion zwischen die absolute Wahrheit und uns schiebt, in dem Moment nimmt sie die Position der absoluten Wahrheit ein. Und dann wird sie zur Lügenreligion, weil sie sich als unfehlbare Instanz an die Stelle Gottes setzt. Soweit klar? Unfehlbare Instanz an die Stelle Gottes. Ja, und jetzt, ich hoffe, dass ich die Zeichnung an ihn kriege. Wie kommt es dazu, dass sich Religion so dazwischen schiebt? Und dazu möchte ich euch eine Zeichnung hier anzeichnen. Oh ja, das ist ein menschlicher Kopf. Das hier ist ein Trichter. Ihr wisst, Kinder, ihr wisst, was ein Trichter ist. Da ist der Henkel, da ist der menschliche Kopf. Und das hier ist das Oberstübchen, wo das Gehirn drinnen ist. Und das sind die Augen. Oh ja, ich glaube, ich kriege es nicht so hin, oder doch? Könnt ihr es sehen? Ja? Und was jetzt kommt, ist sehr, sehr interessant. Das sind die Informationen, die uns im Gehirn erreichen. Und zwar kommen nur die rein, die vorher ausgewählt wurden. Alle Informationen, die da nicht reingehören, die werden einfach verschwiegen, ausgeblendet, verdrängt, bekämpft. Und so etwas nennt man Indoktrination. Was ist denn das? Eintrichtern. Die nächste Stufe ist dann die Gehirnwäsche. Also, eine Religion, die sich an die Stelle Gottes setzt, muss Menschen vorher präparieren, indem sie ihnen alles eintrichtert, also indoktriniert. Und das hier ist die Indoktrinationsebene hier. Das hier ist die Hinterfragungsebene. So, jetzt ist die Frage, wie unser Glauben denn abläuft. Sind wir indoktrinierte Menschen? Oder haben wir die Freiheit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 des Grundgesetzes. Sind wir in Freiheit, wenn wir miteinander reden? Haben wir die Augenhöhe? Wenn wir die Augenhöhe haben, dann haben wir die Würde. Die Würde hat jeder Mensch, der die Rechtfertigung aus Glauben nicht nur verstanden, sondern lebt. Am Nachmittag werde ich über Rechtfertigung aus Glauben sprechen, im Hinblick auf das Jahr 2017, die 500-Jahresfeier von Luther. 1517 hat er die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg an die Eingangstür gehämmert. Was geschieht mit einem Menschen, der gerechtfertigt ist aus Glauben? Er hat immer Augenhöhe zur Religion. Er überprüft alles, was Religionen sagen. Deswegen, wenn wir Bibelstunden geben, wir sagen nicht, sie müssen gleich alles übernehmen, was wir glauben, sondern die Leute müssen in Augenhöhe prüfen, ob das stimmt, was ihnen hier gesagt wird. Ja, wie sollen sie denn das machen? Wenn man indoktriniert wird, ist es sehr schwierig. Ist es sehr, sehr schwierig. Durch diese Indoktrination verengt sich der Horizont und es entstehen Scheuklappenmenschen. Deswegen habe ich das Pferd hier gezeichnet. Die weder nach rechts noch nach links schauen dürfen. Die dürfen nicht wissen, was rechts und links geschieht. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut, sagt Jesus. Obwohl die Linken in unserer Gemeinde sehr wohl wissen, was die Rechten tun und die Rechten sehr wohl wissen, was die Linken tun. Aber eine Gesamtsicht ist nicht möglich bei indoktrinierten Leuten. Die einen gucken immer nur nach rechts und die anderen gucken immer nur nach links. Und sie suchen sich auch immer nur dieselben Gesinnungsgenossen aus, damit sie ihre Bestandswahrung auffrischen. Die Rechten wie die Linken. Und das ist unwürdig. Das hat nichts mit Rechtfertigung aus Glauben zu tun. Indoktrinierte Menschen werden gefangen gehalten. Und zwar in sinnlosen Regeln, in Verhaltensmustern und Zwängen werden sie gefangen gehalten. Und jetzt zeichne ich das so auf. Ich hoffe, ihr könnt die Hand erkennen. Und das ist der Mensch, der jetzt hier gestaucht wird. Und er hat hier eine Fußfessel. Und das sind seine Verhaltensmuster, seine Regeln, die er indoktriniert bekommt. Natürlich brauchen wir alle Regeln. Versteht ihr? Aber die 10 Gebote sind ja der Charakter Jesu. Und wer das Wesen Jesu lebt und die Gebote hält, der ist nicht ein angehängter Mensch. Ihr seid so still jetzt, ihr guckt mich so seltsam an. Nimmt die Predigt einen Verlauf, den ihr nicht erwartet? Wo wollt ihr mich denn einordnen? Bin ich ein Rechter oder ein Linker? Was bin ich denn eigentlich? Wie werden wir frei von Indoktrination, Fanatismus? Die Wahrheit macht frei. Aber wie gelangen wir zu dieser Wahrheit? Und jetzt kommt das Wichtigste in dieser Predigt. In Rot zeichne ich das ein. Diese rote Linie ist die Online-Verbindung, die der Heilige Geist zu uns Menschen schlägt. Drum ist der Pfeil hier von oben nach unten. Und wenn wir eine offene Tür dafür haben, dann kommt eine Kommunikation und es entsteht der Doppelpfeil. Diese rote Linie ist genau die Wellenlänge, die alle Menschen erreicht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Steht in Johannes Evangelium 1, Vers 9. Ich sage es nochmal. Das Licht. Das war das wahre Licht, welches alle Menschen erreicht, die in diese Welt kommen. Diese rote Linie ist auch ein Symbol für die Vergebung. Hat jemand eine Wäscheklammer hier? Das ist gut. Jetzt haben wir die Lösung. Weil der Wind ja die Blätter immer... Na, wunderbar. Super. Ich danke dir. Die rote Linie ist ein Symbol für das Blut Jesu Christi, für die Vergebung, die von oben kommt und nicht von einem sterblichen Menschen. Das ist Heiligtumslehre. Im himmlischen Heiligtum wird das Leben Jesu und sein Tod, also sein Leben und sein Tod vermittelt. Der Tod bedeutet, er ist gestorben für unsere Sünde. Wir können Vergebung bekommen. Und wenn wir das annehmen, beginnen wir zu leben. Denn Rot ist auch die Farbe des Lebens, nicht nur die Farbe des Sterbens. Die Folge ist, wenn wir gerechtfertigt werden aus Glauben, können wir falsche Schuldgefühle durchschauen, durch die wir manipuliert worden sind. Wir leben in einer menschlichen Gesellschaft, wo Schuldgefühle laufend täglich produziert wird, als Massenware. Vielleicht bist du auch so ein Produzent, indem du andere beschuldigst. Du machst ihm Schuldgefühle. Schuldgefühle kann nur einer machen, nämlich der Heilige Geist. Das kommt vom himmlischen Heiligtum. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir uns den Mund fusselig reden, wir werden den anderen Menschen niemals überzeugen können von seiner Schuld. Das macht nur der Heilige Geist. Wir können nur auf dieser Wellenlänge glaubwürdig, authentisch den Menschen gegenübertreten. Tun wir das nicht, kommt der Streit schnell frei Haus geliefert. Und das kennen wir alle nur zu gut. Diese Spannungen, diese Streitigkeiten. Wir haben die erste Engelsbotschaft als Adventisten, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserbrunnen. Davon mehr am Nachmittag. Diese erste Engelsbotschaft bedeutet, du betest jemanden an, von dem du fasziniert bist. Dieser Charakter, den Jesus gelebt hat, ist so wunderbar, dass ich den Wunsch habe, so zu leben wie er. Und das wird dir vermittelt aus dem himmlischen Heiligtum. Sein Leben. In dem Moment, wo aber die falsche Religion sich dazwischen geschoben hat, wird dieser falschen Religion ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist die zweite Engelsbotschaft. Sie ist gefallen. Babylon die Große. Ja, es wird wiederholt. Sie ist gefallen, Babylon die Große. Wer kann den Fall Babylons glaubwürdig bringen? Nur einer, der die Online-Verbindung hat, die Vergebung, die Rechtfertigung aus Glauben. Er kann die Lügenreligion entlarven. Na, wer ist denn Babylon? Dieses Heftchen bekommt jeder von euch in die Hand. Jeder, der das versteht, kommt von alleine drauf, wer Babylon ist. Na, wer ist denn Babylon? Jemand, der sich an die Stelle Gottes setzt und mit Unfehlbarkeitsanspruch auftritt. Diese Lügenreligion wird aber sehr zornig, weil ihr die Sklaven, die sie vorher kommandiert hat, verliert. Das heißt, geht aus Babylon. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass wir von jeder Abhängigkeit, von jedem Zwang, von jeder Sucht frei werden. Wovon kannst du abhängig sein? Das kann ein Mensch sein, der sich zwischen dir und Gott stellt. Und wo du sagst, dieser Mensch ist jetzt mein Ein und Alles. In dem Moment hast du eine andere Religion. Das kann aber auch eine Abhängigkeit sein, Alkohol, Tabletten und so weiter. Das sind die klassischen Abhängigkeiten. Die postmodernen Abhängigkeiten. Sag mir mal, von welchen postmodernen Errungenschaften werden wir abhängig? Süchtig. Bitte? Handys, Internet, Computerspiele. Naja, unsere Generation, die jetzt ranwächst, ohne Handy läuft ja nichts mehr, gell? Und Männer herhören, was ist mit euch? Was macht ihr mit euren Computern? Wie entspannt ihr euch? Was zieht ihr euch rein aus dem Internet? In Daniel, im 11. Kapitel, wird von einem fremden Gott gesprochen, der sich um nichts schert nach dem Gott der Väter, und Frauenliebe kennt er auch nicht. Ob nicht dieser fremde Gott diese IT ist, die Informationstechnologie? Fernsehen. Na hoppla, Moment. Hope Channel ist ja Fernsehen. Wir haben ja auch Handys. Wir haben ja auch Computer. Ich muss ja auch damit arbeiten. Nicht? Wir als Kollegen, als wir unterrichtet wurden, Theologie studiert haben, du hast doch keinen Studenten gesehen ohne Computer, oder? Das geht gar nicht. Aber ich bin ohne Computer, habe ich das Diplom bekommen, das Predigerdiplom. Was geschieht mit den Hirnen, wenn sie nur auf IT eingestellt werden? Ich muss jetzt hier abbrechen, die Predigt geht in eine andere Richtung. Das ist alles Nachmittagsthema. So. Wer diese Online-Verbindung pflegt, wird unverfügbar. Die Braut Jerusalem ist nicht zu manipulieren, weil sie innerlich frei ist, weil sie die Dreiengelsbotschaft richtig verstanden hat von innen her. Rechtfertigung aus Glauben. Und sie lässt nichts mehr zwischen sich und Gott kommen. Aber nicht, weil sie so clever ist, sondern weil sie die Hilfe von oben bekommt. Und das setzt voraus, dass wir auch zugeben, dass wir diese Hilfe brauchen. Schwer für die, die zu stolz sind, diese Hilfe anzunehmen. Geben Sie alles, was Sie bedrückt, dem ab, der diese Schuldenlast für Sie schon am Kreuz getragen hat. Steht auf dem letzten Blatt des Leporellos, den ihr gleich bekommt. Und zwar ist das diese Zeichnung. Oh, hoffentlich kriege ich das hin. Jetzt kommt die Schuldenlast, diese riesengroße, dieser Stein. Und wenn der abgegeben wird, dann kommt das raus. Lacht nicht, wenn ich das jetzt ein bisschen. Wisst ihr, was das für ein Symbol ist? Zeigt mal auf, wer weiß, was das für ein Symbol ist. Zeigt mal auf. Die Gegenprobe machen wir jetzt nicht. Das ist das Symbol für den Hope Channel. Das heißt, wenn ich befreit bin von jeglicher Schuld, dann kann ich kann meine Hand jetzt nicht heben hier, aber ich kann so zum Himmel, ich bin befreit, kann aufatmen. So, jetzt möchte ich einige Helfer bitten, mir doch zu helfen, damit diese Heftchen unter die Leute kommen. Gebt für immer für eine Familie eins, und die, die jetzt schon was bekommen haben, die halten sich dann zurück. Da muss man mal sehen, ob es reicht. Das ist schön, wir brauchen hier keinen Mutter- und Kindraum. Ist euch das schon aufgefallen? Das verflüchtigt sich alles. Die schlechte Luft verflüchtigt sich. Der Zustrom an guter Luft ist also eine natürliche Klimaanlage. Als ich so saß da in der Sabbatschule, da habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich einfach sitzen bleiben und einfach nur so dösen. Das ist schon schön. Ja. So. Ihr werdet euch fragen, warum ist das so ein Laporello? Im Herbst werden wir von der Vereinigung in Ulm eine Straßenaktion starten. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr habt jetzt diese Bilder gesehen, die ich euch aufgemalt habe. Wenn nur die Bilder ohne Text auf einem Laporello, der ungefähr so hoch ist, in der Fußgängerzone steht, ja? Und dahinter ein Tapeziertisch oder Büchertisch mit den schriftlichen Laporellos im Kleinen da ist. Und wenn dann die Leute vorbeigehen und man fragt, verstehen Sie diese Bilder, wir testen sie, können Sie uns helfen, diese Bilder zu erklären? Da steht ja nichts dabei. Es steht nur der Satz, nirgendwo wird so gelogen wie in der Religion. Das ist der erste Satz, den Sie lesen. Und dann kann man denen die Bilder, das heißt, sie erklären ja uns die Bilder. Und wenn er dann weitergeht, kriegt er so ein Laporello in die Hand. Das werden wir im Oktober in Ulm starten mit Jugendlichen aus der Vereinigung. Ich werde in diesem Jahr noch eine neue Sendereihe in der Stimme der Hoffnung starten, eine Viertelstunde lang, und zwar unter dem Thema große Fragen. Eine große Frage ist, woher wissen wir, ob in der Religion gelogen oder die Wahrheit gesprochen wird? Oder gibt es die absolute Wahrheit? Oder warum greift Gott nicht ein? Und am Ende der Viertelstunde entfalte ich den Gedankenweg und dann können die Leute das abrufen, können das bekommen. Ich habe 10 Leporellos schon ausgearbeitet. Wer von euch hat denn eine E-Mail-Adresse? Zeigt mal auf. Dann können diejenigen, die jetzt aufgezeigt haben, am letzten Blatt steht, weitere Leporellos bekommen Sie über info@hopechannel.de. Ja? Wenn Sie da sich melden, wenn ihr euch da anmeldet, bekommt ihr die restlichen 9 per Anhang zugeschickt und die könnt ihr ausdrucken, doppelseitig. Die braucht ihr nur auseinanderschneiden und kleben und falten und da habt ihr es. Ja? Also es liegt an euch, ob ihr euch meldet über info@stimmederhoffnung. Soweit klar? Darf ich noch eine Frage stellen? Wer von euch sieht denn den Hope Channel? Zeigt mal auf. Wer von euch hört den Hope Channel, und zwar Radio? Man kann über Fernsehen das Radio. Das sind 1, 2, 3. Noch jemand, der über Radio hört? 4. Gut. Schön. Das war also nur eine Zwischeninformation. Ihr Lieben, jetzt geht die Predigt weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt kommt der zweite Text. Schlag die Bibel auf. Wir haben Johannes 8 gelesen. Und hier steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Das ist der Vers 31. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, übrigens, das sind solche, die an ihn glaubten. Wir sind Nachkommen Abrahams, wir sind Adventisten, wir sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Dann nochmal. Wir sind doch befreit durch den Glauben. Wir sind doch keine Sklaven. Also Leute. Und so waren diejenigen, die an ihn glaubten, genauso derselben Meinung. Also, wir sind Abrahams Kinder. Wir haben eine Tradition. Wir sind in der Tradition von Ellen White. William Miller. Wie sprichst du denn, wir sollen frei werden? Wir sind doch schon frei. Hast du ein Problem? Babylon sind immer die anderen. Übrigens, die anderen sind immer die in der Fraktion sind, die entgegengesetzt ist. Ja. Die sind Babylon, sind die Abgefallenen. Merkt ihr, wir sind also in dieser Tradition befangen. Wenn es anders ist, und ich hoffe, dass es anders ist, dann haben wir ein anderes Verhältnis zu den Andersdenkenden, auch in unserer Gemeinde. Und auch zu den Andersdenkenden außerhalb unserer Gemeinde. Dann bewegen wir uns ganz anders. Gut, Wir sind Abrahams Kinder, wie sprichst du denn, wir sollen frei sein? Und dann sagt Jesus etwas ganz Gefährliches. Was sagt er? Jesus antwortete ihnen, Amen, das heißt, wahrlich, wahrlich. Das ist ein Lehrsatz eines Rabbiners. Das sage ich euch, wer Sünde tut, die ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und das ist der wichtigste Text in dieser Predigt. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Ich war junger Pastor. In einer Universitätsstadt bin ich eingesetzt worden. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich war sehr, sehr jung. Ich komme in eine Familie Adventisten. Der Sohn ist 28 Jahre, derselbe Jahrgang wie ich, bin auch 28 Jahre gewesen, Jahrgang 42. Guter Torwart, aber Alkoholiker. Sein Gesicht aufgedunsen, blutunterlaufene Augen. Er hatte schon das Delirium Tremens, er musste also eine gewisse Menge an Alkohol trinken, damit er überhaupt ruhig wird. Und er hat so viel geraucht, dass sein rechtes Bein, glaube ich, schon zu stechen angefangen hatte. In ein paar Wochen sollte ihm das Bein amputiert werden. Dann lag er da auf dem Sofa, ein Häuflein elend, hat geheult. Die Mutter saß am Tisch, am Stuhl, heulte mit und dann sagte sie, kannst du uns helfen? Und ich hatte keine Ahnung. Ich war zu jung. Das Einzige, was ich hatte, einen kindlichen Glauben und den Text, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Und dann brach es aus mir hervor und ich bin über meine Worte erschrocken. Ich habe gesagt, der junge Mann heißt Horst. Horst, in der Bibel steht, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Glaubst du das? Und er sagte, ja, aber ich glaube nicht, dass das für mich gilt, denn ich bin schon zu weit weg. Das wird bei mir nicht funktionieren. Und dann habe ich die Worte gesagt, über die ich erschrocken bin. Horst, wir haben ja den Bibeltext gelesen, er hat ihn aufgeschlagen. Horst, nimm jetzt diese Bibel und wirf sie in den Ofen. Und da guckt er mich erschreckt an. Ich sage, ich halte nichts von einem Buch, das nur Theorie bringt und nicht praktisch anwendbar ist. Also schmeiß in den Ofen und verbrenn sie. Und das hat er aber nicht gemacht. Da habe ich gesagt, ist also doch was dran an diesem Wort. Horst, was verlierst du, wenn du jetzt dich hinkniest und dein ganzes altes, verpfuschtes Leben Gott in die Hand gibst und sagst, ich vertraue dir jetzt, dass dieses Wort stimmt, das musst du selber beten. Und dann vergiss nicht dann zu beten, ich danke dir, dass du mich freigemacht hast. Wie gesagt, ich bin erschrocken über meine Worte, aber das kam einfach so raus. Nach einer Pause sagte der Horst, das will ich tun. Wir knien uns nieder, er betet, also ich habe zuerst gebetet, dann hat er gebetet und hat unter Tränen sein Leben, das der Alkohol zerstört hatte, Gott übergeben. Und als er aufstand nach den Amen, war Horst von dem Drang zu trinken frei. Er war frei. Er hat auch nicht gezittert. Er war einfach frei. Dann sagt er, das ist ja so schön, das muss ich gleich mit meinen Kumpels feiern. Dann sage ich, Horst, du brauchst neue Freunde. Na, ich will nur sagen, auf Wiedersehen. Er war nicht zu bremsen, er geht zu seinen Kumpels. Er hat ein bisschen gestottert. Ich trinke nichts, ich bin frei vom... Ja, mit Giole begrüßt und dann haben sie ihn abgelenkt. Und dann haben sie einen Schuss Alkohol in die Limonade reingeschüttet. Und dann musste der Kerl mit derselben Menge wieder anfangen. Ist ja trockener Alkoholiker, wie er aufgehört hat. Und ich musste ihn aus der Gosse holen. Ich hatte eine Wut in mir. Ich bin ja an und für sich ein sehr impulsiver Mensch. Ich bin so ein Petrus-Typ. Also ich und meine große Klappe. Immer raus. Nicht? Also ich hätte denen nicht begegnen dürfen. Habe ich gesagt, Horst, Hast du jetzt begriffen? Ja, ich habe es begriffen. Weißt du, was du zu tun hast? Ja. Wir knien uns jetzt hin und ich bete. Wir knien uns hin, er betet das Absagegebet, steht auf und ist frei. Der nächste Rückfall kam, postwendend. Es war ja nur Klosterfrau Melissengeist. Ist ja nur Medizin. Und er musste mit derselben Menge wieder anfangen. Wir haben dasselbe wieder wiederholt. Und dann war er wieder frei. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Horst hatte eine Spondylitis bescheinigt bekommen vom Arzt. Das ist eine Rückenmarksentzündung. Und er muss operiert werden. Und zwar mit der Chance 50-50, also 50% querschnittsgelähmt. Dann sagt der Horst zu mir, Werner, wir knien uns jetzt hin und wir beten. Sag ich, Moment, das ist was anderes. Es ist ein Unterschied, ob du von einer Sucht, einer Abhängigkeit befreit werden willst oder von einer Krankheit, die Gott jetzt lassen kann oder wegnehmen kann. Ah, wir machen das und wir knien uns nieder. Ich bete, er betet, er steht auf. Die Spondylitis ist immer noch da. Dann sagt der Horst zu mir, wenn Gott mir nicht helfen will, dann gehe ich jetzt zu einem Geistheiler. Dieser Geistheiler war ein Hirte. Horst kommt zu dem Hirten, der sagt zu ihm, sagen Sie nicht, welche Krankheit Sie haben, legen Sie sich auf den Tisch. Horst legt sich auf den Tisch. Er nimmt das Pendel und pendelt Horst aus. Und das Pendel schlägt genau über der Stelle aus, wo er seine Spondylitis hatte. Und dann sagte der Hirte, Sie haben eine Rückenmarksentzündung, eine Spondylitis. Bleiben Sie liegen, ich habe die Medizin. Er geht jetzt mit dem Pendel zum Schränkchen, da sind lauter Fläschchen. Und er pendelt eine Medizin aus und bei einer Medizin, bei einer Tinktur schlägt das Pendel aus. Dann geht er mit diesen Fläschchen zu Horst und sagt, das müssen Sie jetzt trinken. Und der Horst trinkt das, steht auf vom Tisch, hat keine Schmerzen mehr. Die Spondylitis scheint weg zu sein. Und dann geht er nach Hause und dann wacht er nachts schweißgebadet auf. Er hat immer dieses Pendel über sich gesehen und er musste mit derselben Menge Alkohol wieder anfangen, wie er aufgehört hat. Ich musste ihn wieder aus der Gosse holen. Übrigens ein interessanter Job für Job, ja. Interessante Tätigkeit für Prediger, nicht? Leute aus der Gosse holen. Dann habe ich zu ihm gesagt, Horst, hast du es jetzt verstanden? Dann sagte er unter Tränen, ich habe es verstanden. Was machst du? Wir knien uns jetzt nieder und wir sagen das Absagegebet. Übrigens, wenn jemand unter euch ein graues Leporello hat, da steht das Absagegebet drin. Ja. Und okay, das hat er gesprochen. Er steht auf, ist frei von Alkohol und schwupps hat er schon wieder die Spondylitis-Schmerzen in seinem Kreuz. Er wurde operiert. Er ist nicht querschnittsgelähmt. Sein Bein musste nicht abgenommen werden. Horst lebt heute noch. Ihr könnt mich ja fragen, wo er lebt. Jahrzehntelang ohne Alkohol. Als trockener Alkoholiker. So. Ich habe mich nicht mehr getraut, in den weiteren Jahrzehnten danach so spontan und direkt Menschen anzusprechen auf ihr Alkoholproblem. Eines muss ich euch noch sagen. Der Horst kam eines Tages zu mir, hat gesagt, Werner, wo sind deine Flaschen? Welche Flaschen? Na, Alkohol. Sagt du, ich bin Prediger. Dann sagt er überhaupt nichts. Ich kenne Prediger, die haben ihre Flaschen im Weinkeller. Also, wo hast du deine Flaschen? Sag ich, ich habe keine. Dann guckt er mich an und dann sage ich, ja, dann such doch. Und dann fängt der Kerl an, die ganze Wohnung zu durchsuchen. Er findet keine Flasche. Dann sage ich, also ich habe es dir doch gesagt. Dann sagt er, lass mich jetzt in den Keller. Okay, habe ich ihn in den Keller gelassen. Da hat er keine Flasche gefunden. Und dann hat er einen Satz gesagt, der ging mir durch und durch. Wenn ich eine Flasche bei dir gefunden hätte, dann hätte ich mein Vertrauen zu dir verloren. Das mag all denen ins Gewissen geschrieben sein, die meinen, sie könnten Alkohol trinken und ein Gläschen in Ehren und Flasche hin und Flasche her. Aber sie sind nicht die Kandidaten dafür, dass sie dann in Vollmacht mit einem Alkoholiker sich hinknien können und in der Vollmacht des Geistes Gottes, dass er frei wird. Das können die sich alle abschminken. Jetzt muss ich mich bremsen, sonst werde ich wütend. Wenn der Prediger dann Gemeindeglieder besucht und er sitzt am Sofa, streckt seine Beine aus und dann fällt eine Flasche nach der anderen um, die unter den Tisch gestellt wurden, da, weil der Prediger kommt, jetzt müssen wir alle Flaschen weg. Also bitte, wir haben doch Grundsätze. Entweder wir haben sie oder haben sie nicht. Und was ich euch erzähle, ist ja kein Schönheits-Luxus-Thema. Aber nach Jahrzehnten treffe ich Peter. Peter ist ein junger Mann gewesen, den ich in der Jugendgruppe kennenlernte. Und er saß bei der Hochzeitsfeier mir gegenüber, aufgequollenes Gesicht, blutunterlaufene Augen. Und da sage ich, Peter, du bist Alkoholiker. Ja, sagt er, ich muss alle 2 Stunden tanken. Und wenn ich nicht tanke, dann zittere ich am ganzen Leib. Aber ich habe durch den Alkohol meine Frau verloren, meine Familie verloren, mein Haus verloren, meine Arbeitsstelle verloren. Er arbeitete momentan bei Fraport in Frankfurt. Aber meine Kollegen wissen nichts, denn ich tanke alle 2 Stunden. Und dann merken die nichts. Sie haben nicht gemerkt, dass ich Alkoholiker bin. Dann habe ich ihm die Geschichte von Horst erzählt. Dann hat er gesagt, Werner, kannst du vergessen. Wieso? Ich habe 5 Entziehungskuren hinter mir. Ich kenne die Chemie meines Körpers. Das funktioniert bei mir nicht, ist das klar? Sage ich, komm trotzdem zu mir. Am Sonntag um 18 Uhr, okay. Peter steht auf der Matte um 18 Uhr. Und wir reden über dies, über das. Er erzählt mir seine Lebensgeschichte. Und dann sage ich so um 21 Uhr, Peter, was könnte dich hindern, jetzt dieses Befreiungsgebet zu sprechen? Da sagt er, ich kenne die Chemie meines Körpers. Ich habe 5 Entziehungskuren hinter mir. Das funktioniert nicht. Dann sage ich zu ihm, Peter, du bist 1 Stunde überfällig. Du musst ja alle 2 Stunden tanken, stimmt's? Ja, ja. Ja, komisch. Meine Hände zittern, ich zittere gar nicht. Dann sage ich zu ihm, seltsam. Was ist mit deiner Chemie eigentlich los? Es wird 10 Uhr, es wird 11 Uhr. Dann sage ich, Peter, wenn du hier zur Tür rausgehst, dann hast du die Chance, frei zu sein vom Alkohol. Ist das klar? Ja, ich kenne doch die Chemie. Jetzt zitterst du, jetzt, wie viele Stunden zittert er nicht mehr? Von 8 bis 11? 3 Stunden nicht mehr. Du wirst unglaubwürdig, Peter, sage ich zu ihm. Endlich um 12 Uhr war er bereit, das Gebet zu sprechen. Und bevor er das Gebet gesprochen hat, habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, du bist doch Adventist. Ja, es ist alles kaputt gegangen. Ja, was ist von deinem Glauben noch übrig geblieben, Peter? Sagt er, nix. Gar nichts mehr? Überleg doch mal. Oh, sagt er, ja. Und zwar hat, also die Sylvia ist meine Frau, hat einen Aufsatz geschrieben, und zwar über eine Lehrerin, die ist die Rückkopplung. Moment, denn diese Zeichnung, die solltet ihr auf jeden Fall sehen. Also Sylvia hat einen Aufsatz geschrieben über eine Lehrerin, die den Mädchen, also junge Kinder, also Kinder, den Auftrag bekam, sie sollen den lieben Gott zeichnen. Und da hat ein kleines Mädchen den lieben Gott so gezeichnet, wie ich ihn jetzt hier euch zeige. Wenn das der liebe Gott ist, hat sie ihn so gezeichnet. Und da ist das kleine Mädchen da unten. Und dann hat sie den lieben Gott Hände gezeichnet. Hände, die ganz von oben, ganz nach unten gingen zu dem kleinen Mädchen. So war das, ja. Und dann hat die Lehrerin gefragt, warum hast du den lieben Gott so lange Hände gezeichnet? Dann sagte das Mädchen, ich bin ja so klein. Und Gott ist so groß und er ist so weit weg. Der braucht so lange Hände, damit er mich hält. Und das sagte er mit Tränen in den Augen, der Peter. Und dann sagte ich zu ihm, Peter, wollen wir jetzt beten? Naja, sag ich, wieso zittern deine Hände nicht? Sagte, ich weiß nicht. Weil der liebe Gott so lange Hände hat, um den Peter zu halten, bis er kapiert, dass er frei werden kann vom Alkohol. Dann haben wir uns hingekniet. Ich habe gebetet, er hat gebetet. Peter steht auf. Es wird 1 Uhr, er zittert nicht. Es wird 2 Uhr morgens. 3 Uhr, 4 Uhr, er zittert immer noch nicht. Endlich, um 5 Uhr morgens, sagt er sich, um 6 Uhr muss ich bei der Fraport sein. Und zur Sicherheit tanke ich mal. Man kann ja nie wissen. Und er tankt und der Kerl muss mit derselben Menge wieder anfangen. Aber er zittert nicht, solange er also 2 Stunden Rhythmus einhält. Ja. Dann hat er angerufen, also ich habe ihn angerufen und habe ich gesagt, Peter, was ist passiert? Ja, ich wollte auf Nummer sicher gehen und ja, und jetzt, was ist mit dir los? Ja, ich zittere wieder am ganzen Körper. Aber weißt du, was seltsam ist? Obwohl ich am ganzen Körper zittere, sind meine Hände ruhig. Die zittern nicht. Dann sage ich, Peter, weißt du, warum du deine Hände nicht zittern? Sagt er, nein. Weil der liebe Gott so lange Hände hat, den Peter an den Händen zu halten, bis er endlich begreift, dass er frei werden kann vom Alkohol. Ja, 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 ja. Nach weiteren Wochen ruft seine Lebensgefährtin an und sagt mir, ich muss Ihnen leider die traurige Nachricht machen, Peter ist verstorben, Leberzirrhose. Aber er hat ihren Namen genannt und deswegen rufe ich sie an. Und ich soll Ihnen Folgendes ausrichten. Er ist ganz ruhig eingeschlafen, ohne Zittern. Und er hat sein Leben Gott übergeben. Und das soll ich Ihnen jetzt sagen. Dann wusste ich, Peter hat's geschafft. Aber warum so spät? Das sage ich jedem, der hier sitzt, der irgendeine Abhängigkeit hat. Der eine ist abhängig vom Computer, der andere ist abhängig vom Alkohol, der andere von Tabletten, der andere wiederum von Computerspielen. Wer weiß, welche Abhängigkeit. Der andere ist sexsüchtig oder die andere. Für jede Sucht gilt dieses Angebot. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Ja, das war die Geschichte von Horst und Peter. Ich freue mich so, euch diese Geschichte jetzt rübergebracht zu haben und ich glaube, sie ist angekommen. Ich hoffe, dass sich das Leben derer ändern wird, die in ihren Suchtproblemen nicht mehr weiter können. Als ich die Predigt in irgendeiner Gemeinde gehalten habe, kam dann einer zu mir, der depressiv war und Antidepressiva nehmen musste. Und dann hat er gesagt, du, wie ist denn das jetzt? Wenn ich die Antidepressiva weglasse, dann stürze ich ab und dann sage ich, ja, was denken wir jetzt? Ist denn dieser Bibeltext so zu verstehen, dass wir jegliche medizinische Hilfe außen vor lassen können? Brauchen dann Alkoholiker auch keinen Entziehungskur machen? Wer ist denn das jetzt? Brauchen wir keine Mediziner mehr? Wie ist das jetzt mit Antidepressiva? Ich würde gerne eine Antwort von euch jetzt haben. Ich sage euch, was ich dem gesagt habe. Na, was hättet ihr ihm denn gesagt? Und deswegen kann man die Medizin dann außen vor lassen? Depression bedeutet, dass Botenstoffe im Hirn fehlen. Und Dopamin zum Beispiel. Und wenn diese Botenstoffe nicht ersetzt werden, dann gibt es Gesetzmäßigkeiten. Versteht ihr, was ich meine? Wir können die Medizin nicht auf den Kopf stellen. Das habe ich ihm auch gesagt und dann war er richtig erleichtert, weil er nicht wusste. Es gibt nämlich auch in unseren Reihen Leute, die sagen, du musst glauben. Mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr glauben. Wenn ich einen Gamsbart hätte, der würde jetzt zittern. Das sind die Leute, die in der Leistungsspirale sind und diesen Druck auf die anderen, übertragen. Und das ist hochgefährlich. Als ich noch, bitte, wolltest du was sagen? Als ich noch Prediger im Mittelalter war, da habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe gesagt, die müssen alles durch den Glauben lösen. Ist doch klar. Ich habe die Depressiven gar nicht richtig abholen können, weil ich der Meinung war, wenn die jetzt genügend Zeit für die Andacht nehmen würden, dann würden sie frei werden. Na toll. Was solche Menschen anrichten, welche seelischen Schäden dann kommen, das ist sehr erbärmlich. Sehr erbärmlich. Also, wenn Gott Gesetze gegeben hat, dann müssen wir uns auch dran halten. Und wenn der Blinddarm genäht werden muss, dann kann ich nicht sagen, ich glaube jetzt und es näht sich von alleine. Wir haben ja auch eine ganze Denomination, die in diese Richtung geht. Wenn du nur glaubst, dann geht alles wie geschmiert. Also Vorsicht. Gut. Ich freue mich, dass wir Wort Gottes haben, auf das wir uns verlassen können. Es geht um seelische Bindung. Es geht um Befreiung aus dem Gefängnis der Sünde. Geht aus. Aus Babylon bedeutet, Babylon ist nicht nur eine Institution, sondern auch noch eine Geisteshaltung. Du kannst in Babylon sein, auch wenn du Adventist bist, wenn du der Sünde Knecht bist. Und du wirst frei, du kannst Exodus machen aus Babylon und du wirst ein glücklicher Mensch. Der Horst hat allerdings auch eine Depression bekommen, musste auch dann Medikamente nehmen, aber er lebt und er ist nicht mehr alkoholabhängig. So, ich danke euch für euer Zuhören und ich bitte um den Segen Gottes. Lieber Heiland, wir danken dir. Du bist ganz tief hinuntergestiegen, auch in die Tiefe unseres Herzens. Und wie es da aussieht, das weiß der Himmel. Manchmal wissen wir es selber nicht, welche Abgründe in uns stecken. Und wir bitten dich, Herr, heile uns. Heile uns in unserem Herzen. Es gibt so viele Stiche und Verletzungen. Und du bist doch der Heiland. Und Herr, du kennst auch die Zwänge, in denen wir sind. Wir wollen gerne frei sein, weil das dein Lebensstil ist. Wir bekommen eine andere Ausstrahlung. Wir werden glaubwürdig. Wir brauchen kein Theater spielen, keine Rolle. Wir können einfach so leben, wie du es uns schenkst, direkt vom himmlischen Heiligtum. Herr Jesus, wir sehnen uns nach dir, dass du bald kommst und auch all die Spuren wegnimmst, die die Sünde geschlagen hat. Wir freuen uns auf dich. Wir danken dir für deinen Segen, den Segen deines befreienden Wortes. und wir wollen dranbleiben. Danke, Herr, dass du uns da hilfst. Amen.